Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Balkan, Wein und Käse im Gedenken an Ali oder Sudan, die Geister des roten Windes oder Pakistan zwischen Bordell und Schrein. Das sind 3 von 11 Kapitelüberschriften aus dem jüngsten Buch der Ethnologin Susanne Schröter. Auch wenn wir in dieser Sendung seit Jahrzehnten immer wieder die weite Welt der Religionen, auch die weite islamische Welt beleuchten, vieles in diesem Buch war mir neu. Es versteht sich als ein Einspruch gegen eine Verkürzung der zweitgrößten Religion auf wenige Prinzipien und als eine Einladung, den Islam in seiner Vielfalt neu zu entdecken. Eine Einladung zu einer Reise rund um den Globus. Dazu herzlich willkommen. Ich begebe mich heute auf eine Reise und wenn Sie mögen, reisen Sie mit. Es wird eine Reise durch das islamische Multiversum. Nicht Universum, nein, Multiversum. Wir reisen mit Susanne Schröter. Sie ist gewissermaßen unsere Reiseleiterin. Sie hat zuletzt dieses Buch vorgelegt. Allahs Karawane, eine Reise durch das islamische Multiversum. Susanne Schröter ist Professorin für Ethnologie in Frankfurt am Main, an der Goethe-Universität und sie leitet das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Susanne Schröter legt sich auch schon mal an mit aus dem Ausland finanzierten Islamverbänden in Deutschland, etwa in ihrem Buch Politischer Islam, Stresstest für Deutschland. Bei dieser und anderen Gelegenheiten hatten wir sie mit kritischen Positionen mehrfach zu Gast in dieser Sendung. Jetzt also nach all der Kritik ein Positivbuch über den Islam? Nach Schwarz, nun Weiß? Oder ist dies eine Schwarz-Weiß-Frage, die dem Denken von Susanne Schröter nicht gerecht wird? Darüber können wir nun reden mit der Autorin. Wir zeichnen dieses Gespräch auf, beziehungsweise haben es gestern aufgezeichnet. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Frau Schröter.
Guten Morgen, Herr Mein.
Frau Schröter, waren Sie es einfach leid, immer nur die dunklen Seiten des Islams hervorzuheben? Mussten Sie sich einfach mal aufs Hellere konzentrieren? Oder wie ist Ihr Buch motiviert?
Ja, selbstverständlich. Also zum einen kenne ich ja viele Muslime und bin mit Muslimen befreundet, die einen ganz anderen Islam leben als den, den ich häufig mal kritisiere. Und mir war es nun schon ein Anliegen, nicht nur eine Seite immer darzustellen und auch nochmal zu verdeutlichen, dass der Islam eine Weltreligion mit unglaublich vielen Facetten ist. Ich habe den Islam kennengelernt außerhalb Europas in Indonesien und schon da war er völlig anders, als wir das hier gewohnt sind. Und weil ich immer wieder darauf angesprochen worden bin, warum ich denn vom politischen Islam spreche, wenn ich meine Kritik anbringe, ich solle doch über den Islam sprechen, habe ich gedacht, jetzt reicht es, jetzt ist endlich mal Zeit, auch zu sagen, wie die anderen Seiten denn aussehen.
Also man kann Ihr Buch, Ihr neues Buch, auch als Echo auf das Buch aus dem Jahr 2019 lesen, das ich schon genannt habe, Politischer Islam, Stresstest für Deutschland. Wenn wir die beiden Bücher also zusammenlesen, dann wissen wir genauer, wo Susanne Schröter steht.
Ja, auf jeden Fall. Dann wird das Bild ein bisschen vollständiger. Natürlich ist es nicht ganz vollständig. Das kann es ja auch gar nicht sein. Also wenn man die Wirklichkeit zwischen zwei Buchdeckel packen möchte, dann wird das ja nie gelingen, in der ganzen Komplexität dem Thema gerecht zu werden. Aber es ist zumindest mal eine andere Seite. Eine Seite, von der ich auch glaube, dass sie hier wenig bekannt ist. Und das ist ja auch ganz klar, weil es ist der gelebte Islam in Ländern außerhalb Europas. Wer hat sich da schon damit beschäftigt? Ich habe natürlich auch einen kleinen Europateil dabei, aber die meisten Beispiele sind aus Afrika, sind aus Asien. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen erstaunt waren zu hören, dass es dort ganz anders zugeht und dass die Gläubigen ihren Glauben ganz anders ausleben, als man das hier so von vielen Muslimen gewohnt ist.
Darauf gehen wir später genauer ein. Ich möchte noch ein bisschen skizzieren, wo Sie stehen. Mein Eindruck nach der Lektüre, Sie können widersprechen. Sie haben eine Neigung, Religion und Staat trennen zu wollen. Frauenrechte sind Ihnen ebenso wichtig. Auch eine eher spirituelle als eine politische Auslegung des Islams. Sie sympathisieren eindeutig mit, sagen wir mal, liberalen, säkulareren, weniger orthodoxen Positionen im Islam. Es sind vor allem liberale Werte und Maßstäbe, denen Sie treu bleiben. Ist es das?
Das ist schon meine Haltung, die ich ja auch gar nicht verstecken möchte. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Normen, nach denen wir uns richten sollten in der Welt, dass die nicht Büchern entstammen sollten, die schon viele hundert oder tausend Jahre alt sind, weil in der Zeit, in der diese Bücher geschrieben worden sind, da galten nun ganz andere Maßstäbe für das Verhalten von Menschen und von Frauenrechten beispielsweise, war da natürlich noch keine Rede. Also von daher bin ich eigentlich schon eine, die sagt, wir haben ja eine gute Entwicklung gemacht, die Welt hat eine gute Entwicklung gemacht, die Menschenrechte sind allgemein anerkannt und da sollten wir nicht hinter zurückfallen. Und von daher bin ich natürlich der Meinung, dass wenn religiöse Normen, die der Vergangenheit entstammen, nicht mit diesen Menschenrechten kompatibel sind, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll, sich danach zu richten, sondern dann sollte man auch Religion in einem zeitgemäßen Rahmen deuten und praktizieren.
Sie sind keine Theologin, kennen aber viele theologische Strömungen. Bei Ihnen dominiert der ethnologische Blick. Wie verändert diese Brille den Blick während dieser Reise durch die islamische Welt?
Der ethnologische Blick, der schaut nicht danach, was in den heiligen Texten steht oder was in offiziellen Regularien niedergeschrieben ist, sondern der schaut, was tun die Menschen eigentlich? Wie leben die denn? Und wie leben sie auch ihre Religion? Und da stellt man fest, übrigens nicht nur beim Islam, sondern das betrifft alle Weltreligionen, dass die Gläubigen meistens nicht das machen, was ihre religiösen Autoritäten ihnen vorgeben, sondern sie verhalten sich nach ganz anderen Vorgaben. Gerade die großen Missionsreligionen, also das Christentum und der Islam, haben sich immer wieder angepasst an lokale Gegebenheiten, an Traditionen bei ihrer Ausbreitung. Aber sie haben auch von den Religionen, die schon da waren, das können Naturreligionen gewesen sein, das können Ahnenkulte gewesen sein, das können aber auch andere Weltreligionen gewesen sein, da haben sie immer Teile von integriert. Und diese Integration hat dazu geführt, dass sie sich so lange halten konnten. Also wenn man irgendwo hinkommt und negiert alles, was dort ist und möchte das mit Stumpf und Stiel ausrotten, wird man in der Regel nicht sehr erfolgreich sein. Also der Erfolg der Ausbreitung des Islam liegt meiner Meinung nach darin, dass er einfach aus den Kulturen, in denen er sich beheimatet hat, dass er da sehr vieles übernommen hat. Und ich habe mich sozusagen auf die Spurensuche gemacht, was ist denn da eigentlich alles übernommen worden? Und das war zum Teil selbst für mich erstaunlich, obwohl ich mich schon so lange damit beschäftige.
Und wer diese Integration anderer religiöser Traditionen in den Islam oder ins Christentum nicht mag, der schadet eigentlich seiner Religion.
Das ist ganz sicher so. Also jede Art von Reinheitsbewegung scheitert schließlich daran, dass sie den Menschen die Freude am Leben nimmt. Man tut eigentlich gut daran, als Gläubiger auch ein bisschen locker zu sein, der Umgebung nicht unbedingt mit Misstrauen gegenüberzustehen. Und das kann man sehr schön nachlesen, nachweisen, nacherleben, wenn man mal über den eigenen Tellerrand schaut und schaut sich an, wie liebenswürdig auch das Leben der Gläubigen, ihre Form, den Islam zu praktizieren, in anderen Ländern ist, in denen sie nicht so streng an der Orthodoxie kleben.
Sie sprechen vom islamischen Multiversum, nicht vom Universum. Multiversum, was sind für Sie die spannungsreichsten Pole, die Ihnen aufgefallen sind bei Ihrer Reise?
Nun, die großen Spannungen, die man fast überall findet, sind die zwischen Orthodoxie oder neuem Fundamentalismus. Wir haben ja quasi ein fundamentalistisches Revival seit den 80er Jahren. Also von daher würde ich sagen, die Hauptkonfliktlinien sind die zwischen einem Volksislam, der dann tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ist in den einzelnen Ländern, und einer Orthodoxie, die immer mit einem absoluten Wahrheitsanspruch daherkommt. Dazwischen haben wir natürlich auch noch Konflikte, die auf einer staatlichen Ebene liegen. Ich habe ein Beispiel gewählt, das sich mit Muslimen in China beschäftigt, und zwar nicht mit den Uiguren, sondern mit der sehr viel größeren Gruppe der Hui, die es schon seit dem 8. Jahrhundert in China gibt und die weitgehend anerkannt sind. Ich sage weitgehend, weil es immer wieder auch Phasen der Repression gab. Es gab auch immer wieder Diskriminierung. Aber das sind sozusagen die Muslime, von denen sich die chinesische Führung auch vorstellen kann, dass das eben das Modell ist. Sie haben vieles aus dem Konfuzianismus übernommen und das ist für die chinesische Führung meistens schon mal ein Zeichen, dass das funktioniert. Also die chinesische Führung spricht von Sinisierung des Islam. Da muss man immer gucken, was meinen die damit eigentlich genau. Meistens sind sie schon damit zufrieden, wenn sich die Muslime nicht vom Konfuzianismus völlig abwenden und wenn ihre Moscheen auch ab und zu mal Pagodendächer haben. Also da ist vieles Symbolpolitik. Wer sich natürlich komplett so dagegen sperrt, der zieht dann sehr leicht die Repressionsmaßnahmen des Staates auf sich. Das betrifft aber auch nicht nur die Muslime, das betrifft auch Christen, das betrifft auch säkulare Oppositionelle. Das wissen wir ja, in China ist Opposition nicht gerne gesehen. Und jeder, der da auffällt, der kommunistischen Partei auffällt, muss eben fürchten, ins Gefängnis zu kommen oder anderweitig unter Diskriminierung oder Repression zu leiden. Und das betrifft die Muslime dann eben auch.
Nehmen wir mal diese spezielle Gruppe chinesischer Muslime. Und wenn die jetzt, was unwahrscheinlich ist, auf Musliminnen in Malaysia treffen, gehen Sie davon aus, dass die sich überhaupt wechselseitig als Muslime wahrnehmen würden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, leider ist es so, dass Muslime anderen häufig absprechen, dass sie wirklich Muslime sind. Und von daher würde natürlich auch eine gewisse Toleranz dazu gehören, die anderen auch anzuerkennen als Muslime. Also gerade, wenn man sich überlegt, wie Familienformen beispielsweise religiös legitimiert sind. Wir haben in Südostasien, also in Malaysia und in Indonesien, haben wir Matriarchate, das heißt Gesellschaften, in denen ist die Abstammung, das Erbrecht, alles ist in der mütterlichen Linie geregelt und die Männer haben da vergleichsweise wenig zu melden. Dennoch sind es ganz, ganz fromme Muslime und wenn man mit ihnen spricht, und das habe ich getan, wie sie das denn vereinbaren, dann sagen sie, das war doch schon immer so, warum sollen wir uns denn darüber Gedanken machen? Das funktioniert gut und Gott ist damit einverstanden. So, und damit ist es für sie erledigt. Wenn jetzt Muslime aus anderen Regionen, wie aus China oder vielleicht aus Pakistan oder aus dem Senegal kommen und sagen, was macht ihr denn da eigentlich, dann müsste da eine gewisse Toleranz aufgebracht werden, weil diese Art der Familienverhältnisse ja zumindest nicht im Koran explizit erwähnt wurde. Und sie war ja auf der arabischen Halbinsel auch vorhanden, aber nicht so explizit vorhanden.
Muslimische Matriarchate in Malaysia. Ich muss zugeben, dass mir das komplett neu war. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Vielfalt so groß ist, dass sie kaum zu überblicken ist.
Aber das ist doch auch schön. Also ja. Ich persönlich als Ethnologin muss sagen, ich bin ja immer noch begeistert, nach so vielen Jahren ethnologischer Forschung immer wieder zu sehen, wie vielfältig doch die Welt ist. Und besonders begeistert bin ich, wenn diese Vielfältigkeit gewaltlos ist und wenn die Vielfältigkeit nicht zur Verletzung der Rechte von Mitgliedern der Gesellschaft, also insbesondere der Frauen und der Kinder, führt.
Nehmen wir mal an, Sie haben als Reiseleiterin verbohrte Menschen in Ihrer Reisegruppe. Beginnen wir mal mit jemand, der aus irgendwelchen Gründen den Islam zutiefst ablehnt. Ich meine keine Hasser, wer hasst, dem ist eh kaum zu helfen. Ich meine zutiefst kritische Menschen. Welche der skizzierten Strömungen aus dem Islam-Multiversum würden Sie ihr oder ihm vorstellen, damit der Horizont sich weitet?
Also ich würde wahrscheinlich mit dem Sufismus anfangen. Und viele der Strömungen, die ich dargestellt habe, wurzeln auch im Sufismus. Also ich würde den Sufismus nicht als etwas Homogenes zeichnen. Das ist er nämlich nicht, sondern das sind sehr, sehr unterschiedliche Gruppierungen. Aber da haben wir sehr schöne Aussagen, auch in der Vergangenheit bei großen sufistischen Mystikern. Die könnte man jemanden nennen, der jetzt sagt, also der Islam, der ist doch per se, ist der doch intolerant, da ist doch gar nichts mehr dran zu machen. Deshalb habe ich mein Buch auch unter das Motto eines Spruches von Al-Ghazali gestellt von dem muslimischen Gelehrten und auch Mystiker Al-Ghazali. Daher kommt auch der Titel der Karawane Allahs. Und ich will Ihnen das mal kurz vorlesen. Diese irdische Welt ist eine Karawanserei auf dem Wege zu Gott. Und alle Menschen finden sich in ihr als Reisegenossen zusammen. Da sie aber alle nach demselben Ziel wandern und gleichsam eine Karawane bilden, so müssen sie Frieden und Eintracht miteinander halten und einander helfen und an jeder die Rechte des anderen achten. Und das finde ich einfach ein wunderbares Motto. Und das zeigt auch, dass Muslime auch in der Vergangenheit keineswegs engstirnig sein mussten, sondern dass es Menschen gab, Gelehrte gab, die heute noch anerkannt sind, die einen so weiten Blick hatten, dass er uns auch als Vorbild dienen kann.
Und umgekehrt, jemand in Ihrer Reisegruppe ist naiv, unkritisch, redet fundamentalistische Tendenzen klein. Welches Ihrer Reiseziele würden Sie ihm zur genaueren Begutachtung und Horizonterweiterung vorlegen?
Ich würde vielleicht mal den Blick in den Senegal richten. Da gibt es eine Gruppe, eine große muslimische Gruppe, die Muriden. Und die Muriden verstehen sich selbst als sehr fromm und haben auch viele Elemente der Orthodoxie. Also es sind jetzt keine Hippies, obwohl sie zum Teil aussehen, wie man sich bei uns Hippies vorstellt. Aber sie haben die Idee, dass Arbeit und Musik Gottesdienste sind. Viele der klassischen Pflichten der Muslime, die stehen bei ihnen gar nicht an erster Stelle. Beispielsweise das Fasten nicht. Und auch das Gebet muss jetzt nicht 5-mal am Tag durchgeführt werden. Sie sind der Meinung, so ähnlich wie wir das zum Teil im Protestantismus haben oder hatten, dass Arbeit auch tatsächlich Gottesdienst ist und dass es Gott gefällt, wenn der Mensch fleißig ist und dass man Gott lobt, indem man Musik macht. Auch das ist ja für viele Orthodoxe, die wir hier in Deutschland haben, eigentlich vielleicht schon Häresie. Aber da muss man eben sagen, das sind auch sehr fromme Menschen, die ihren persönlichen Weg entwickelt haben, Gott nahe zu sein. Und das ist vielleicht das Wichtige, weil in der Religion geht es ja auch um Spiritualität. Und ich finde, dass die Spiritualität eigentlich das Wichtigere ist, weil wir ja weltliche und auch gute weltliche Normen haben, nach denen sich die Menschen richten können. Also von daher bleibt für die Religion der Raum der Spiritualität. Und da können wir uns anschauen, wie versuchen denn die Gläubigen, Gott nahe zu sein? Und das sind doch alles Wege, die akzeptabel sein müssten. Und wenn die Einzelnen jetzt der Meinung sind, sie haben ihre persönliche Beziehung zu Gott dadurch herstellen können, dann ist das doch alles, was man erwarten kann von der Religion.
Was viele der von Ihnen skizzierten Strömungen miteinander verbindet, Fundamentalisten, Sie haben es auch schon angedeutet, verachten sie, verfolgen sie und Schlimmeres. Was ist das Verstörende an diesen Tendenzen für eine Islamistin, einen Islamisten?
Ja, das Verstörende ist vermutlich die Freiheit. Die Freiheit, die darin liegt, wenn man seinen eigenen Weg geht, wenn man den eigenen Weg zu Gott geht. Wenn man sich nicht nach Normen richtet, die vermeintliche religiöse Autoritäten als verbindlich für alle festlegen, sondern wenn die einzelnen Gläubigen den Mut haben zu sagen, die Beziehung zu Gott, das ist meine eigene. Und wenn das jetzt eine ganze Gruppe noch macht und sagt, wir sehen das eben anders als die Wahhabiten in Mekka und wir sind der Meinung, unser Weg ist der bessere, dann ist das natürlich verstörend für all diejenigen, die glauben, mit der Religion quasi ein politisches Machtinstrument in der Hand zu haben. Und darum geht es letztendlich. Befördert Religion die Freiheit, die Spiritualität, das gute Leben des Einzelnen oder ist es ein Machtinstrument? Also die Ablehnung von Vielfalt, die ja etwas mit diesem Machtanspruch zu tun hat, die stößt natürlich bei, ich würde mal sagen, bei der Mehrheit der Muslime in der Welt auf Unverständnis. Aber genau das ist eben der Punkt. Wenn man einen ultimativen Wahrheitsanspruch hat und auch den ultimativen Anspruch hat, dass sich jeder danach zu richten hat, dass die religiösen Gesetze allgemeine Gesetze werden, dann ist das natürlich problematisch für alle anderen, die das nicht so sehen. Und der größte Gegensatz zum politischen Islam und auch zum vielleicht weniger politischen Fundamentalismus ganz allgemein, ist die Vielfalt der islamischen Ausprägungen in der Welt, die Vielfalt der Lebensrealitäten der Muslime, die sich nämlich in solchen starren Gerüsten überhaupt nicht einfangen lassen.
Angesichts der Vielfalt und all der Ambivalenzen von Senegal bis Indonesien, Malaysia, China, Deutschland, USA, was empfiehlt sich für uns in einer Welt, die so zusammengerückt ist, was sich auch nicht mehr rückgängig machen lässt? Mit welcher Haltung gilt es zu schauen aufs islamische Multiversum?
Also zunächst einmal empfiehlt es sich, offen zu sein. Nicht gleich, sobald man auf den Islam zu sprechen kommt, sobald es um Muslime geht, sofort eine bestimmte Vorstellung davon abzurufen, sondern vielleicht erst mal zu schauen, was sind das eigentlich für Menschen? Was ist das für eine Form von Islam? Und nicht so verbohrt zu sein. Also ich glaube schon daran, dass man in der Welt, die so zusammenrückt, in einer Gesellschaft auch wie der unsrigen, die immer vielfältiger wird, dass da Offenheit eine ganz wichtige Eigenschaft ist, damit man diese Veränderung auch als positiv erlebt. Aber das Zweite ist natürlich, dass man da auch unterscheidet. Also ich bin weiterhin Kritikerin von fundamentalistischen Strömungen, gleich welcher Art im Übrigen, nicht nur fundamentalistischer islamischer Strömung, sondern mir sind auch fundamentalistische Strömungen in anderen Religionen nicht gerade angenehm, weil überall sehe ich da doch etwas Verbohrtes, etwas, was den Menschen mit Zwang auch aufoktroyiert wird. Und von daher glaube ich, dass diese anderen Formen des Islam doch ein gutes Mittel sind, etwas zu korrigieren, auch das eigene Urteil zu schärfen und zu sagen, naja, also der Islam ist nun doch etwas mehr als das, was uns ein orthodoxer Verein hier erzählen möchte. Und die Muslime sehen die Welt nicht überall gleich. Und auch in Deutschland sehen sie sie nicht alle gleich. Also auch in Deutschland haben wir ja unterschiedliche Strömungen des Islam. Und ein Teil meines Buches beschäftigt sich nun auch mit Deutschland.
Offen sein, nicht verbohrt sein, unterscheiden, kritisch gegenüber Fundis und das Urteil schärfen. Empfehlungen von Susanne Schröter, Professorin für Ethnologie in Frankfurt am Main an der Goethe-Universität und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam. Ihr Buch hat den Titel Allahs Karawane, eine Reise durch das islamische Multiversum. Es ist erschienen im Verlag CH Beck. 205 Seiten kosten 16,95 Euro. Danke, Frau Schröter, für Ihre Zeit. Danke für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Herr Mein.
Und langsam geht diese Sendung zu Ende. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.